So, ich sitze in einem Büro und ich sitze neben wem?
Neben Susanne Böltes.
Hi Susanne, wo bin ich hier genau eigentlich? Was ist das hier für ein Gelände, auf dem ich mich befinde?
Du befindest dich auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft Albert-Kunz-Straße, in der Albert-Kunz-Straße. Das ist am U-Bahnhof Louis-Levin-Straße in Hellersdorf. Hellersdorf Ost, um genau zu sein. Und das ist hier eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Wir sind im November 2017 das erste Mal bezogen worden. Also sind das erste Mal Leute hier eingezogen. Und seitdem betreiben wir hier eine Gemeinschaftsunterkunft.
Wie heißt der Träger?
Der Träger heißt Mila G GmbH. Also das ist eine gemeinnützige GmbH, die in Berlin noch zwei weitere Unterkünfte betreibt, in Neukölln und in Steglitz-Zehlendorf, und ansonsten sich mit Krisenwohnen für Jugendlichen und Obdachlosenarbeit beschäftigt.
Wie lange machst du deine Arbeit hier schon?
Seit etwas über anderthalb Jahren. Also ich habe im Mai, Juni 2017 angefangen.
Du meintest auch im Vorgespräch gerade, dass das Heim auch dann erst hier gebaut worden ist, ne?
Ja, also genau.
Sozusagen ganz frisch und praktisch ganz neu.
Sollte es im Mai 2017 fertig sein, und es war wir witzeln immer ein bisschen und sagen, das ist so ein bisschen der BER von Marzahn-Hellersdorf. Also wir sind im November waren wir dann bezugsklar. Also es hat sich ein bisschen rausgezögert. Eigentlich, also es war so in Häppchen, bis es dann fertiggestellt war, aber es hat eine Weile gedauert, ja.
Wie viele Bewohner habt ihr hier circa?
Also wir haben im Moment 380, maximal könnten bei uns 440 Leute leben.
Welche Nationalität, also was ist hier so besonders vertreten?
Wir haben im Moment, sind die meisten unserer Bewohnerinnen und Bewohner aus Afghanistan und aus Syrien. Und danach kommen 28 weitere Nationalitäten.
Also ganz schön bunte Mischung auf jeden Fall, ne?
Ja, das kann man so sagen, ja. Ziemlich bunt.
Wie bist du generell zu deinem Job gekommen? Also ist das war das so dein Traumberuf nach dem Abitur, irgendwann ein Flüchtlingsheim stellvertretend zu leiten?
Nee, ganz sicherlich nicht. Also ich bin zwar gelernte und diplomierte Sozialpädagogin, habe das aber eigentlich, also habe das Studium fertig gemacht und habe relativ schnell festgestellt, nee, also ich glaube, das wird es dann doch nicht, und habe dann im Eventbereich gearbeitet, ich habe in der Promotion gearbeitet und habe dann irgendwie so durch privates Engagement angefangen, in der Politik zu arbeiten, habe für eine Abgeordnete lange gearbeitet im Abgeordnetenhaus, habe im Bundestag gearbeitet, habe in einem Wahlkreisbüro eines anderen Abgeordneten gearbeitet, dann habe ich bei einem Lobbyverband gearbeitet für 2 Jahre und habe mich um Personal in der öffentlichen Verwaltung gekümmert, im IT-Bereich, also was komplett anderes, und habe dann ein bisschen, ja, auch durch sowas wie eine Lebenskrise irgendwie ein bisschen gedacht, okay, nee, also das ist es alles nicht mehr. Und dann hat sich über einen privaten Kontakt ein Freund, der gesagt hat, so, ich kenne jemanden und ich finde, du musst mal wieder unter Leute und du musst mal wieder irgendwie an den Start kommen und du kannst zu viel und du bist so gut in dem, was du tust, als dass du jetzt hier irgendwie zu Hause sitzt, und hat mich quasi geschubst, und ich habe einen Kontakt bekommen zu Mila, und die damalige Geschäftsführerin hat gesagt, okay, ich habe ihren Lebenslauf gesehen, ich möchte sie gern kennenlernen, und ein paar Tage später hatten wir ein Gespräch, und dann hat sie mir lange erzählt und gesagt, wir machen hier diese Unterkunft auf und wir haben einen jungen, total engagierten Heimleiter oder Unterkunftsleiter, der das machen wird, aber der könnte jemanden wie sie noch dazu gebrauchen, als einfach älter und ein bisschen sozusagen Erfahrung auf anderen Gebieten als er. Und das hat sich als sehr glückliche Entscheidung herausgestellt, und seitdem arbeite ich hier.
Also du bist praktisch in die Sozialarbeit hier wirklich bist ein bisschen als Quereinsteiger auch dann direkt hier dann in dieses Heim gekommen?
Absolut. Total, komplett Quereinsteiger. Ich habe dann, weil die Unterkunftseröffnung sich so lange verzögert hat, erstmal ein paar Monate in einer anderen Unterkunft der Mila gearbeitet, in Steglitz, und habe da sozusagen erstmal gelernt, worum es geht, und habe aber festgestellt, dass das, was ich vorher konnte, super gut zu dem passt, was ich hier mache, weil ich weniger konkret Sozialarbeit mache, als viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Organisation, viel Personal. Ja, und es ist halt viel, eigentlich fast nur Organisation und das kann ich halt. Und dafür muss man auch nicht Sozialpädagogik studiert haben.
Du hast ja gesagt, dass du auch in der Verwaltung gearbeitet hast. Du kennst ja nun sozusagen beide Bereiche, also sowohl den Verwaltungsapparat, der dahinter steht, politisch, als auch halt die Arbeit vor Ort. Wo sind da so die Diskrepanzen, die es da gibt zwischen diesen beiden Bereichen?
Okay, wie viel Sendezeit hast du?
Das läuft.
Okay. Ja, es gibt, glaube ich, relativ viel wie immer. Es gibt, glaube ich, Vorstellungen davon, wie was sein soll. Und es gibt dann oft die Realität. Und oft oder nicht immer passt das so zusammen. Oft geht's auch, aber ganz oft sind es eben Momente, wo wir uns dann in der täglichen Arbeit fragen, wie sollen wir das umsetzen oder wie können wir das umsetzen, ohne dass es hier uns den sozialen Frieden in der Unterkunft zerhackt. Das ist immer ein fragiles Gebilde, sowas. Wie immer, wenn viele Menschen aufeinander hocken, egal in welcher anderen Zusammensetzung oder welcher Zusammensetzung, dann ist es immer schwierig und man muss es immer ein bisschen austarieren. Und wenn man so Anweisungen bekommt, die wie Zimmerkontrollen, das ist was, da muss man einfach sehr sensibel mit umgehen, weil das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das wollen wir nicht. Mhm. Wenn wir keinen konkreten Anlass haben, zu glauben, dass da hinter dieser verschlossenen Tür irgendwas passiert, was Kind gefährdet, Frau gefährdet, was auch immer, oder da Brände ausbrechen oder so, dann ist es für mich eher ein Grund zu sagen, ich gehe da nicht einfach so rein und störe jemanden oder vernichte da auch Vertrauen jedes Mal, ne, wenn ich da so unangekündigt auf der Matte stehe.
So. Muss ich das ja nicht immer noch was selber fragen? Würde mich das jetzt gerade stören, wenn jetzt auf einmal jemand mein Zimmer kontrolliert? Und warum, warum wird dann aber diese Messlatte an einem Geflüchteten angelegt, aber an einem Privatmenschen, der jetzt deutscher Staatsbürger ist, dann nicht?
Genau, das ist halt auch das, wo wir immer sagen, so, das ist so ein bisschen die Balance, die wir halten müssen zwischen dem, wo wir sagen, das ist unser von unserem Gefühl her schwierig. Und es ist die Anforderung vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, dem LAF, diese Balance zu finden. Das ist unser täglicher Tanz sozusagen. Und ich glaube, dass der uns hier ganz gut gelingt, aber es ist halt tatsächlich ist eine Herausforderung.
Hast du noch andere Beispiele, wo das LAF Forderungen stellt, die so nicht erfüllbar sind oder wenn, dann halt nur sehr schwer?
Also so ein kleines Beispiel wäre, wir haben ja eben einen kurzen Rundgang gemacht und uns die Unterkunft mal angeguckt und ich habe dir die Geschichte erzählt mit den Kinderwagen. Also wir haben 130 Kinder, 140, 130 Kinder zwischen 0 und 17 Jahren. Das heißt, davon ist ein großer Teil Kinder im Kinderwagen. So, die Bewohner machen das, was eigentlich alle machen, die in Häusern wohnen. Sie stellen ihre Kinderwagen unten im Hausflur ab. So, das LAF sagt, nein, das dürfen sie nicht. Das hat was mit Brandschutz zu tun. Das kann ich verstehen. Das sehe ich theoretisch auch so. Praktisch gibt es einen Raum in der Unterkunft, der vorgesehen ist als Kinderwagenraum, der so klein ist, dass wir, wenn wir allen Bewohnern sagen, packt bitte eure Kinderwagen da rein, dann entsteht da totales Chaos. Also müssen wir kreativ mit diesen Anforderungen umgehen und sagen, gut, wir haben zum Glück einen fitten Hausmeister, der baut uns dann mal schnell ein Regal da rein, wo wir sozusagen auf zwei Stockwerken, auf zwei Ebenen Kinderwagen lagern können. Das sind so Sachen, ja, man findet für alles Lösungen, aber man muss halt immer eine Weile nachdenken, ja, also und...
Ja. Was ich am witzigsten fand, was du erzählt hast, dass dann das LAF das gesehen hat, meinte, ey, das ist ja ein super geiles Konzept, das übernehmen wir jetzt für alle. Also.
Ja. So, aber es wird dann, sie sagen, das finden wir toll, das würden wir gerne anderen Unterkünften vorschlagen, aber es ist eben, heißt auf der anderen Seite eben auch nicht, wir zahlen euch das Geld, was ihr da reingesteckt habt, sondern das ist sozusagen unser privates Spaß, ob wir das tun oder nicht. Und ja.
Wie ist das sonst so kommunikationstechnisch, weil was läuft da schief? Also ich höre diese Fälle ja immer wieder, jetzt nicht nur was Flüchtlingsunterkünfte angeht, also dass die Vorgaben auch, was ich in der Obdachlosenhilfe zum Beispiel, dann ziemlich starr sind, dann aber halt in der Praxis komplett scheitern. Ja. Wurde mir auch von der Sozialarbeiterin auch da mal mit auf den Weg gegeben, falls ich mal mit einem Politiker spreche, der sich da an dieser Stelle dann befindet, einfach zu sagen, Leute, setzt euch mit den Leuten vor Ort zusammen und besprecht das mit denen davor ab. Würdest du das genauso sehen?
Ja, ganz genau. Also das ist unser Eindruck, den wir häufig haben. Also es gibt ganz viele Kollegen, also beim LAF, mit denen wir gut zusammenarbeiten, die gerade im Sozialdienst, die sind wirklich engagiert und die hängen sich rein und die fragen nach und die machen und die tun auch wirklich viel, um viel möglich zu machen. Aber ich glaube, oft ist sozusagen der Hinterbau dahinter, also die sozusagen die Vorgaben machen, da habe ich oft das Gefühl, dass sie gar nicht oder nur sehr wenig Kontakt mit der Realität vor Ort haben. Also da wird dann viel auf Einhaltung von so bestimmten Standards geachtet, die aber häufig mit der Arbeit mit den Menschen nicht mehr so viel zu tun haben. Oder dass man, also was ich zum Beispiel wirklich schade finde, ist, wir haben ab und zu so ein, das nennt sich Unterkunftsleitungskonferenz, also da treffen sich alle Unterkunftsleitungen in Berlin beim LAF. Und da sitzen dann Abteilungsleiter oder Mitarbeiter des LAF, die uns über bestimmte Themen informieren, Verordnungen erklären, irgendwelche Neuerungen nahebringen und so. Und ich habe noch nie den Chef vom LAF gesehen. Noch nicht ein einziges Mal. Und ich finde das schade. Also ich glaube, das ist eine verpasste Gelegenheit, um mal zu sagen, irgendwie hier, mein Name ist Herr Strassmeier, ich bin quasi Ihr Chef. Ja, also ich bin der, der hier so die Mütze auf hat für alles. Und das finde ich zum Beispiel schade. Und ich glaube, das ist auch wäre auch eine Form von Anerkennung für das, was wir da so machen, den Tag.
Generell, wie sieht es so mit der Anerkennung aus? Du hattest vorhin so einen schönen Satz gesagt, dass du, wenn du sagst, was du beruflich machst, so zwei Reaktionen hast. Die einen haben Angst davor, dass du hier von Nazis verkloppt wirst. Die anderen haben Angst, dass du von Ausländern verkloppt wirst. Was ist so deine Erfahrung? Von wem wurdest du bis jetzt so verkloppt?
Noch von niemandem. Also ich habe ja vorhin mal kurz erwähnt, dass das einzige Mal in anderthalb Jahren, dass mir tatsächlich eine Situation widerfahren ist, wo ich dachte, okay, die wird jetzt körperlich tatsächlich ein bisschen brenzlig für mich, war ein Stuhl, der nach mir geschmissen worden ist. Das war aber weder ein Araber noch ein Nazi, also von daher, das war ein betrunkener Russe, also von daher, also der auch hier gewohnt hat, aber also um das Klischee da eben zu erfüllen, ja, aber das war auch eine Situation, da war Security dabei, das war innerhalb von einer Minute erledigt und es war ein Schreck, aber es war jetzt nichts, was mich irgendwie nachhaltig beeindruckt hatte. Und also ich habe das Gefühl, dass, gut, nun mag ich einen Freundeskreis haben, der da vielleicht auch im Thema ein bisschen affiner gegenübersteht oder also so, und ich glaube, in meinem Freundeskreis gibt es nicht so viele Leute, die große Vorbehalte haben gegen Geflüchtete oder Ausländer allgemein oder so, aber ich habe das Gefühl, dass ganz oft, wenn Leute herkommen und sich das hier angucken, sehr viel Staunen und viel, ja, Bewunderung klingt so komisch, aber schon so ein Gefühl von, wow, das ist ein cooler Job, den ihr hier macht. So, und gut, das liegt vielleicht auch an meinem Team und an uns allen, dass wir sehr, glaube ich, sehr positiv an vieles rangehen und mit einer großen Werbe irgendwie unseren Job nachgehen, aber ich glaube schon, dass, also bisher, glaube ich, alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, dass sie das eigentlich einen ziemlich coolen Job finden und auch wichtig. So, und nicht so Vorbehalte oder so. Es werden dann wirklich tatsächlich eher so ein bisschen Sorge. Und also die Frage, die ich am meisten gestellt kriege, ist eigentlich immer, geben dir die Männer die Hand? Ich so denke, ja, also ich habe tatsächlich am Anfang noch bewusst drauf geachtet. Irgendwann war es mir dann auch egal. Und es ist mir noch nie passiert, dass mir jemand nicht die Hand gegeben hat. Ich habe auch zum Teil relativ offensiv gleich so, hallo, ich bin Susanne, wupp, und gleich die Hand hingehalten, und es hat noch nie jemand sie mir nicht gegeben. Also von daher
auch das. Gab es irgendwelche Klischees und Vorurteile jetzt gerade gegenüber Ausländern, gerade jetzt über arabischen Ländern, die sich bestätigt haben, mal für dich? Also jetzt, wo wir jetzt gerade beim Thema Händeschütteln sind?
Ja, also ob es, ja, also so Klischees, also wenn man bei den positiven Klischees anfangen, dass man pausenlos essen übergeholfen kriegt. Also und sobald man irgendwie auf dem Flur ist oben und vielleicht irgendwie gerade mal ein Zimmer sich anguckt oder irgendwie einfach, also wir müssen ja tatsächlich immer mal durchs Haus gehen und gucken, wie es mit der Sauberkeit ist. So, und also sobald man, also bestimmte Bewohner einem ansichtig werden, wird sofort ein Tee. Also man kann gar nicht schnell genug rennen, um nicht irgendwie einen Tee oder ein Stück Baklava in der Hand zu haben. Oder, also wir sind zum Essen eingeladen worden, oder wenn es irgendwas zu feiern gibt, kriegen wir regelmäßig Essen gebracht. Und also das ist, also diese arabische Gastfreundschaft, die ist schon tatsächlich, hat sich für mich schon als sehr reell rausgestellt irgendwie. Klar, also dieses Klischee, ob es ein Klischee, ja, oder dieser Gedanke, dass die Frauen tatsächlich oft nicht so nicht so präsent sind, das ist in der Tat auch so. Also das ist so bei uns, und das stellen wir auch immer wieder fest, dass wir an die Frauen einfach schlechter rankommen als an die Männer. Die Männer suchen sich ihren Raum, die nehmen sich ihren Raum, die tauchen auch auf und die sind auch offen und cool und nett und also viele. Aber also es gibt Frauen, die habe ich quasi dreimal gesehen, obwohl ich, glaube ich, schon viel im Haus unterwegs bin und glaube auch einen guten Kontakt habe zu den Bewohnern. Aber es gibt Frauen, die kriege ich nicht zu Gesicht. Die sind in ihren Zimmern, in ihren Wohnungen, und die tauchen auch in den Deutschkursen nicht auf. ja.
Wie verfahrt ihr da? Also gerade was Deutschkurse angeht, wenn jetzt Leute halt nicht kommen, gibt es dann Sanktionen von eurer Seite aus oder Mahnungen? Nutzt es doch bitte.
Nee, also wir sanktionieren überhaupt gar nicht. Das ist das Gute. Also wir sind ja tatsächlich auch, wenn man es ganz doll runterbricht, sind wir eine Herberge mit angeschlossener Sozialbetreuung. Also wir sprechen Sanktionen nur aus, die das Haus betreffen. Also wir dürfen auch Hausverbote aussprechen. Wir haben Hausregeln, also wir haben eine Hausordnung, die ist auch vom LAF vorgegeben, die haben wir angepasst an unsere Bedürfnisse sozusagen, aber das Grundgerüst ist LAF. Und wenn Leute sich, also ganz klar ist, also es gibt bei Gewalt und bei Drogenhandel, Prostitution gibt es eine Nulltoleranz. Also da ist sozusagen in dem Moment, wo jemand hier gewalttätig wird, ist das Thema auch sofort beendet, mit dem Aufenthalt hier. Dann dürfen wir ein Hausverbot aussprechen. Aber wir dürfen und sind auch Gott froh darüber, dass wir keine Sanktionen im Bereich, wenn jemand nicht arbeitet oder wenn jemand nicht, also da ist das Jobcenter für zuständig und da halten wir uns auch weitläufig fern. Wir empfehlen, also wenn Leute zu uns kommen, versuchen wir ihnen auch zu sagen, hey, seht zu, dass ihr Deutschkurse macht, wenn ihr die Chance habt. Und wir sind mit vielen, haben viele Kooperationspartner, wir sind viel vernetzt im Bezirk und also wir sitzen in diversen Runden und kennen uns ganz gut aus und sagen natürlich auch, hey, geh mal dahin und hier ist die Volkshochschule, die ist ja auch gleich ein paar Häuser sozusagen die Straße runter, geh dahin, mach einen Einstufungstest, guck, wie weit du kommst, weil Sprache ist wichtig. So.
Wie ist so generell der Ablauf? Also Leute kommen hier an mit einem Flüchtlingsstatus oder mit einem Fluchtgrund. Mhm. Und wie ist so der Ablauf, wie er sein soll? Die Leute bleiben hier für eine gewisse Zeit und suchen sich dann eine eigene Wohnung, einen eigenen Job und können dann hier ausziehen. Ja. Wie läuft das aber letztendlich in der Realität dann ab? Also klappt das immer so reibungslos oder ist es dann doch schwieriger?
Naja, also ich glaube, da gibt es dann auch wieder von bis. Ne? Also so, wir haben, also es ist so, dass die Leute, wir sind eine Unterkunft des LAF. Das heißt, wir dürfen auch nur vom Landesamt belegt werden. Das heißt, die Leute kommen zu uns und haben eine Zuweisung vom LAF. Also wenn es gut läuft, ideal läuft, dann ruft das LAF vorher an und sagt, habt ihr noch einen Raum frei, der auf denjenigen passt? Also ein Einzelzimmer zum Beispiel oder habt ihr noch ein ebenerdiges Apartment in Anführungsstrichen, weil barrierearm. Wir haben keine barrierefreien Apartments, aber wir haben barrierearme Apartments, die in Maßen Rollstuhl geeignet sind oder für Gehbehinderte. Und dann gucken wir, haben wir sowas frei und sagen, ja, haben wir. Und dann kriegen wir die Leute geschickt und dann kommen sie hierher und können sich das angucken. Und wenn es ihnen gefällt und es ist okay, dann können sie hier einziehen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das passt mir nicht und will ich nicht und sich was anderes zuteilen lassen. So, ich weiß nicht, ob das dann immer so wahnsinnig von Erfolg gekrönt ist, so von Seiten des LAF, ob die das so toll finden, aber passiert auch so. Und dann ziehen die Leute hier ein und bekommen so eine Art Grundausstattung. Also die Räume sind alle gleich eingerichtet, das ist auch vom LAF so gestellt. Es ist ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal, ein Kühlschrank, ein kleiner und Putzzeug und ein bisschen Geschirr. Das muss aber alles hier bleiben. Also es ist kein Geschenk. Auch das ist häufig so ein Mythos, ne, dass die hier voll ausgestattet werden. Nein, es ist wirklich wie, als ob man in ein möbliertes Apartment einzieht. Und das muss man ja auch alles wieder da lassen, wenn man auszieht. Also von daher so. Und die Idee ist, dass die Leute ungefähr ein Jahr hier bleiben und in der Zeit irgendwie halt ihren Deutschkurs machen und eine Wohnung finden, ausziehen, so. Und es gibt Leute, die bleiben 3 Wochen hier, finden eine Wohnung, ziehen aus. Es gibt Leute, die sind seit 1,5 Jahren hier und wohnen hier immer noch, haben inzwischen eine Arbeit. Also es wird auch zunehmend so, dass die Leute Jobs haben und dann hier bezahlen für das Wohnen hier. Das war auch ein langer Weg, das zu regeln. Also wie viel dann bezahlt werden muss. Am Anfang waren das horrende Summen. Also wirklich hunderte Euro für ein geteiltes Zweibettzimmer. Also so, wo man sagt, okay, wow. Aber das regelt das LAF gerade. Also das ist erkannt worden, dass das so nicht funktioniert. Und das wird gerade neu geregelt. Da sind wir auch sehr dankbar drüber.
Ansonsten wie hast du mit deinem Nachbarschaft? Also gerade Marzahn-Hellersdorf hat einen gewissen Ruf weg, ja. Als Nazi-Hochburg oder zumindest als eine der Gegenden in Berlin, wo dann so ein Gedankengut doch relativ weit verbreitet ist. Hattet ihr damit Probleme oder gab es hier Kampagnen, von Seiten der AfD, von der NPD?
Also ich gebe zu, dass das auch meine Bedenken waren am Anfang. Als ich gehört habe, du arbeitest jetzt in Hellersdorf, dachte ich, oh wow, okay. Andererseits, ich habe auch in Neukölln gearbeitet und habe in dem Jahr festgestellt, dass es irgendwie super war und total spannend. Und ich dachte, gut, hey, guck's dir an. So. Und habe dann außerdem gelesen, okay, also habe mir natürlich ein bisschen angeguckt, wo sind wir hier, was ist das hier für ein Sozialraum um uns rum, und habe festgestellt, wir sind ein AfD-Direktwahlkreis. Also es gibt eine direkt gewählte AfD-Abgeordnete, die wir allerdings noch nie gesehen haben. Deswegen ist das auch nicht so schlimm. Und während der Bauarbeiten war direkt gegenüber ein großes AfD-Plakat an der Reklamewand. Und wir dachten schon, wow, das wird lustig. Aber jetzt nach wirklich anderthalb Jahren kann ich sagen, Hellersdorf für mich ist tausendmal besser als sein Ruf. Wir haben einen kontinuierlichen Strom von Spenden. Und das ist sicherlich nicht, um das andere Klischee mal zu bedienen, Steglitz-Zehlendorf, wo man sagt, oh, Spenden, und dann wird man zugeschmissen mit tollen Sachen. Das ist nicht immer sozusagen Top-Qualität oder so, was hier landet. Aber ich finde es wichtig, dass überhaupt was kommt. Wir haben Ehrenamtliche, die sich immer wieder melden. Also wir haben am Anfang ganz wenig offensiv drum geworben, um ehrenamtlich, sondern haben gesagt, wir warten mal ab, was passiert. Weil wir mussten uns auch erstmal selber organisieren. Aber wir haben einen steten Strom von Leuten, die gekommen sind und gesagt haben, wir würden gern was machen. Und das sind nicht 300, wie vielleicht in Moabit oder so, die da helfen, sondern das sind vielleicht 10, 15, aber die sind eben da. Und ich finde, die sind freiwillig und von ohne geworben worden zu sein, sondern aus eigenem Antrieb gekommen. Und das finde ich total wichtig und wertvoll. Und die sind für uns auch wichtig, um als Sprachrohr wieder zurück in die Nachbarschaft. Ne? Und also wir haben Praktikanten inzwischen aus der Nachbarschaft gehabt. Wir haben vielleicht bald jemanden, der so ein Bufti aus der Nachbarschaft ist und so. Also das hätten wir zum Beispiel auch gerne mehr, dass wir da eben auch Jobs quasi vergeben könnten, wenn wir die finanziellen Mittel dafür haben.
Aber keine Protestkundgebung vor der Unterkunft, keine AfD-Flyer, die irgendwie hier ausgehängt worden sind.
Nein, also wir haben man ist verpflichtet, wenn man so eine Unterkunft aufmacht als Betreiber, dass man erstens muss man teilnehmen an einer Podiumsdiskussion, an einer Bürgerversammlung, wo dann mein Chef sozusagen auf dem Podium saß und versucht hat zu erklären, was wir hier so machen werden. Das war an dem Abend, da war die Stimmung schon schwierig zum Teil, aber wir haben hinterher, als wir überlegt haben, was war denn so schwierig, ging es nicht um die Ausländer oder um die Flüchtlinge. Also das kam am Rande auch, aber also ich hatte so nachher das Gefühl, da ging es um viel praktischere Dinge, um kaputte Laternen direkt an der Unterkunft. Aber das ist ein Weg, der war auch vorher schon ungemütlich. Also da ist dann auch egal, ob auf der anderen Seite des Zauns Flüchtlinge leben oder nicht, sondern da war einfach ein dunkler Weg, da wäre ich auch nicht lang gelaufen. Also das ist so. Oder da ging es um Bürgersteige, die nicht gemacht werden, oder ein Spielplatz, der nicht gemacht worden ist. Also ich glaube, das war mehr so ein ganz generelles Gefühl von, wir werden hier abgehängt. Ja, so. Oder es gab Befürchtungen, dass die unsere Bewohner dann die ganzen Eier im Netto-Supermarkt um die Ecke wegkaufen. Auch das hat sich als unbegründet herausgestellt, ja. Also so, aber ich glaube, das waren so. Und dann hatten wir einen Tag der offenen Tür. Das ist man auch verpflichtet zu, den abzuhalten. Und wir hatten hier 450 Leute aus der Nachbarschaft. Und es gab Fragen, die ich total nachvollziehbar finde. Es war eine Frau hier, die gesagt hat, Entschuldigung, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen doof, aber würden Sie mal mit mir in den vierten Stock gehen bei sich? Weil ich wohne nämlich genau gegenüber, also getrennt von einer U-Bahn-Linie, aber auf der anderen Seite in deinem Haus. Und ich laufe ganz gerne mal etwas unbekleidet durch meine Wohnung und wollte mal gucken, ob man aus den Fenstern in mein Fenster gucken kann, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Und dann bin ich mit der da nach oben, sie hat geguckt, sie hatte extra Licht angelassen, um zu gucken, ob sie da was sieht in ihrer Wohnung, und sagt, nö, ist okay, ist weit genug weg. Und dann war das Thema auch erledigt. Und ich finde, das sind Ängste zum Teil oder Befürchtungen, die ich finde ich auch okay, und ich finde, die darf man auch äußern. Und wir sehen immer ein bisschen uns als unsere Aufgabe, eben auch so ein bisschen so eine Sachen zu entkräften. Also wir haben immer gesagt, wir haben immer eine offene Tür hier. Also jeder, der kommt und eine Frage hat, darf auch jetzt jederzeit kommen. Und ich gehe auch eine halbe Stunde mit dem hier durch und zeige ihm alles. Und das habe ich auch schon gemacht. Ich habe Waschküchen gezeigt, ich habe über Küchenpreise diskutiert, ich habe über Rollrasen diskutiert, über Miele-Waschmaschinen. Also, aber ich finde das wichtig. Also das ist ein großer Teil meines Jobs.
Hattest du das Gefühl, so mit dieser Offenheit auch diesen vielleicht aufkommenden Rassismus, der dahinter stecken könnte, einfach direkt den Wind aus dem Segeln zu nehmen? Oder war das noch nicht mal da? Also war das wirklich nur reines deutsches, oh Gott, aber unsere Eier im Netto sind dann alle ausverkauft und dann, wovon soll ich denn dann leben? Und dann hat sich okay, ist eigentlich ein Quatschargument, brauchen wir gar nicht.
Also ist, glaube ich, tatsächlich mehr mein Eindruck. Also, dass es wirklich mehr in so eine Richtung geht von, was macht es mit meinem Leben? Also, was für Auswirkungen hat es auf mich und mein tägliches Sein? Also, am Anfang gab es die Befürchtung, dass hier nur alleinreisende junge Männer einziehen. Und ja, gut, also ich finde, es ist zumindest für mich nachvollziehbar, dass vielleicht Menschen sich darüber Gedanken machen, dass dann hier junge Männer wohnen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und auf bescheuerte Ideen kommen. Weil junge Männer kommen in allen Ländern dieser Welt auf bescheuerte Ideen. Ja, so.
International die Gruppe, die am häufigsten Gewalt
begeht. Ja. Genau, so. Und ich finde, es ist okay, dass man sich darüber Gedanken macht. So, wir konnten dann, also was schon ein wichtiger Punkt war, dass wir gesagt haben, hey, nee, weiteratmen, hier ziehen Familien ein. Hier ziehen auch alleinreisende Männer, auch alleinreisende junge Männer, aber hier wohnen ganz viele Familien. Und siehe da, ein halbes Jahr später hatten wir im Sommer, der Heimleiter und ich zusammen, ein Treffen mit gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft. Die hatten ein paar Bewohner, die sich beschwert hatten über Lärm hier eingeladen. Wir haben gesagt, wir kommen rüber, wir reden. Und wir haben 2 Stunden mit den Anwohnern gesprochen. Und die 3 Hauptbeschwerden waren Kinderlärm, spielende Kinder, im Sommer bis 10 Uhr abends draußen. Auch das kann ich durchaus nachvollziehen, dass einen das irgendwann nervt. Ich finde es jetzt für mich persönlich nicht so dramatisch, aber ich finde es okay. Wir mussten dann aber erklären, dass man das in Deutschland akzeptieren muss. Bis 10 Uhr ist Lärm spielender Kinder zu akzeptieren. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir werden mit der Security reden. Wir werden sagen, bitte versucht es irgendwie zu regeln, dass es ab 8 merklich leiser wird. Und ich finde, das kann man Kindern auch erklären, zu sagen, hey, ihr müsst ab 8 hier nicht mehr total irgendwie Ramazamba machen, sondern versucht doch auf dem Gelände vielleicht ein bisschen weiter hinten zu spielen und nicht da, wo es genau rüberschallt. So, und das haben die Nachbarn auch gutiert und gesagt, okay, wenn ihr das macht und es klappt, dann ist ja gut. Der zweite Beschwerdepunkt war, dass die Bewohner, wir haben im Erdgeschoss bodentiefe Fenster, dass einige Bewohner die als Türen benutzen. Da wurde dann selbst bei dieser Versammlung, sagte schon ein Nachbar zu dem anderen Nachbarn, ey, jetzt mal ernsthaft, ist das ein Problem, würdest du da auch machen? Ja, also da war dann schon gleich wieder irgendwie so. Und der dritte Punkt war eine Frau, die sich darüber beschwerte, dass angeblich die Bewohner hier den teuer verlegten Rollrasen aus dem Boden gerissen hätten. Und ich versucht habe, ihr zu erklären, dass die Stelle, die sie meint, von Anfang an als Beet vorgesehen war und da nie Rollrasen lag. Und sie es mir einfach schlicht nicht geglaubt hat. Also da ging es, glaube ich, auch ein bisschen um, ich habe jetzt recht und ich will jetzt aber einen Punkt gefunden haben, der mich ärgert und ich lasse mich davon jetzt auch nicht abbringen. Und ich glaube, da kommt dann Deutsch, Berlin, Berliner sein, sich so insgesamt ein bisschen so zusammen. Aber ich glaube, insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass die Stimmung hier besonders schlecht ist.
Ja, eigentlich, ihr müsst ja irgendwas anders gemacht haben als andere Heime, ne? Also ich kenne auch dann Geschichten halt von Heimen, die sind auch, das ist nicht unbedingt ein schicker Neubau, es gibt ja auch dann halt viele, was ich, alte Platten, die man dann reaktiviert hat. Mhm. Und dann mehr schlecht als recht irgendwelche Unterkünfte noch reingezimmert hat, wo der Protest größer war. Oder auch, du hast ja auch jetzt schon Stege Zehlendorf erwähnt, ich komme gebürtig tatsächlich von daher. Und auch da gab es große Initiativen gegen Flüchtlingsheime, die dann immer so mit dem Argument kamen, naja, aber hier ist doch eh nichts, was sollen denn jetzt hier Flüchtlinge? Also das fand ich schon so verlogen, weil es so ein, also sagt einfach, dass ihr keinen Bock auf die habt, so damit komm ich dann persönlich besser zurecht als mit so einem fadenscheinigen Argument, dass ja hier eh gar nichts ist und dann wurde nochmal durchgerechnet, dass die Infrastruktur ja auch gar nicht reicht, wir haben hier viel zu wenig Supermärkte und es ist dann völlig überlastet hier und also so fadenscheiniges Zeugs. Mhm. Was habt ihr hier anders gemacht als in anderen Heimen? Also ich meine, ihr hattet hier weder Stress mit Nazis, weder jetzt Stress mit rassistischen Anwohnern, sondern halt so ganz praktische Zusammenlebenssachen, die du aber auch in jeder Nachbarschaft so erleben kannst.
Ja. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt nur an uns liegt und ob wir einfach vielleicht Glück mit unserem Karma haben, dass wir hier einfach vielleicht, also wie gesagt, wir haben viel geredet, viel offen und auch offen gesagt, wenn was nicht gut war. Also wir haben auch gesagt, wenn wir am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten mit der Security, dass die eben so ein bisschen lässig waren und halt viel haben durchgehen lassen und wir gesagt haben, ey Leute, bitte guckt einfach drauf, weil so, es erspart uns allen Ärger. Wir haben viel mit den Bewohnern geredet darüber und haben eben auch gesagt, das dauert halt manchmal eine Weile und ging manchmal den Nachbarn nicht schnell genug. Also zu erklären, dass wir den Bewohnern gesagt haben, hört mal zu, Leute, ich weiß, ihr habt einen anderen Lebensrhythmus, aber ihr müsst auch begreifen, dass gegenüber Leute wohnen, die eben doch um früh aufstehen und zur Arbeit gehen und dass die das nervt, wenn um 10, um 11 hier noch irgendwie Highlife in Tüten ist. Ja, so versucht es doch einfach irgendwie mit in eure Überlegungen mal mit einzubeziehen. Und ich denke, das gibt's Probleme, sind Probleme, die es gibt auch in anderen Nachbarschaften. Das ist jetzt nicht per se ein Flüchtlingsunterkunftsproblem, sondern da Geflüchtetenproblem, sondern ja, das ist normales Zusammenleben. Aber das haben wir eben, also wir haben in alle Richtungen viel kommuniziert. Also wir haben auch haben uns Lösungen überlegt, haben dann gesagt, wir haben dann ein Freiwilligenprojekt hier gehabt mit einem tollen Projekt. Die haben so Sitzgelegenheiten gebaut, so aus Paletten. Und die haben wir dann eben in den hinteren Teil in den hinteren Bereich des Geländes gepackt, sodass die Bewohner dann abends da gesessen haben und dann sich dieses Lärmproblem einfach dadurch schon entschärft hat. Oder wir haben eben gesagt, mit den Kindern viel geredet, also unser Kinderbetreuer mit den Kindern gesprochen und gesagt, so hört mal zu, Leute, bis 8 Uhr ist Beispielen okay. Danach lassen wir das mit den Beispielen und machen andere Angebote. Also wir gucken, was sind Spiele, die einfach leiser sind. Ja, ihr sollt ja draußen sein und ihr sollt euch auch bewegen, aber wilde Fußballturniere abends um 10 ist dann halt einfach irgendwann uncool. Ja, so und ja. Aber ich glaube, reden miteinander und nicht übereinander, es ist simple as it is.
Und vor allem auch dann die Debatte halt normal führen, auch wenn man sie vielleicht schon gar nicht mehr führen möchte, weil man sie schon so häufig gehört hat.
Ja, man wiederholt sich. Aber wenn ich es tausendste Mal erzähle und es dann endlich ankommt, dann bitteschön. Und wenn ich einen habe, der sagt, okay, also begreifbar mache, dass nur weil hier ein Flüchtling oder weil hier Rollrasen verlegt wird oder weil hier kein Rollrasen verlegt wird, er nicht deswegen Rollrasen auf seinem Balkon hat. Also einfach zu sagen, nichts, was wir hier wegnehmen, kriegst du. Also das ist, da müsst ihr euch an andere Stellen wenden, ja. Und bestimmte Beschwerden, die ihr habt, die liegen auch nicht an den Flüchtlingen, sondern die liegen an der Politik oder an irgendwelchen anderen Umständen, die doof sind. Oder dass die Leute, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, oh, wenn hier so viele Kinder hinziehen, wir haben eh schon keine Kindergartenplätze, was passiert dann? Das kann ich verstehen, aber das ist nicht das Problem der Geflüchteten, sondern das ist das Problem der Politik, die verpennt hat, genug Erzieher an den Start zu bringen. Ja?
So. Oder und jetzt halt händeringend überall wirbt. Ja, also, genau. Aber dennoch halt die Gehälter halt nicht da sind
dafür. Selbst unsere Erzieher werden ja irgendwie abgeworben oder Versuche unternommen, irgendwie Abwerbeversuche zu starten, wo ich dann immer nur denke, ey, hallo, also, geht gar nicht, aber ja.
Da haben wir jetzt viel über die Organisation und das Heim geredet, aber wenig über die Geflüchteten selber. Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, so die größte Nationalität hier sind die Afghanen. Mhm. Ist Afghanistan ein sicheres Herkunftsland? Das wird ja auch immer noch fleißig abgeschoben. Oder hattet ihr das auch schon, dass Leute hier aus dem Heim rausgeholt worden sind, weil abgeschoben wurde?
Also es wird abgeschoben, aber nicht nach Afghanistan. Also es gibt ja in Berlin auch tatsächlich noch den Stopp, also dass nach Afghanistan nicht abgeschoben wird. Also Berlin als Bundesland schiebt nicht ab, es sei denn kriminell oder also da sind irgendwelche schwerwiegenden Geschichten an sich. Wie gesagt, also es wird immer wieder abgeschoben, aber nicht Afghanen. Ich persönlich würde jetzt meinen Urlaub nicht in Afghanistan verbringen und halte das auch nicht für ein sicheres Herkunftsland. Nun bin ich aber auch nicht geopolitisch so unterwegs, dass ich das einschätze.
Und du bist auch nicht CDU-Politikerin.
Nee, das bin ich auch nicht. Ganz sicher nicht. Nee. Und deswegen, also so von daher habe ich da meine Meinung zu so. Wenn ich die Nachrichten verfolge, sagt mir das vom Bauchgefühl, das ist nicht sicher. Und wenn ich die Geschichten höre der Leute, die aus Afghanistan hier sind, dann denke ich halt auch, okay, nee. Also die kannst du dann nicht einfach wieder hinschicken. So. Und aber Abschiebungen direkt von Afghanen haben wir eben noch nicht erlebt, aber eben wenn Abschiebungen, dann sind es andere Länder.
Welche Länder werden auch in Berlin abgeschoben?
Also wenn wir Abschiebungen hatten, sind die häufig nach Moldawien, also in diese Albanien, also alles eher so in diese so osteuropäischen Geschichten. Also das sind die Bewohner, die kommen, wo wir auch von Anfang an das Gefühl haben, okay, da sind die Bleibeperspektiven auch wirklich schlecht und die sind häufig auch nicht sehr lange hier. So, das geht relativ schnell. Aber trotzdem ist es für uns immer wieder durchaus trotzdem, also selbst wenn die Leute nicht lange hier waren, ist es oft sehr belastend. So, also wenn wir morgens kommen, weil die Abschiebungen ja in der Regel nachts oder in den frühen Morgenstunden sind und wir dann morgens herkommen und die Security uns begrüßt und sagt, heute Nacht ist abgeschoben worden, so, dann ist es halt schon immer wieder so ein ja, so ein kurzer Moment, wo man denkt, ja, ich habe auch mit Polizisten gesprochen und mir erklären lassen, lang und breit, wieso das so ist und wieso die das in den frühen Morgenstunden machen. Und trotzdem habe ich jedes Mal ein schlechtes Gefühl dabei und denke, ich finde es eigentlich, hat es sowas von heimlich in Schutze der Nacht.
Also auch zum Beispiel ein interessanter No-Fun-Fact am Rande, dass Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein auch nach Afghanistan abschieben, beide Bundesländer. Übrigens beide Bundesländer, wo die Grünen auch mitregieren. Ne? Also
jo, schlicht aber ergreifend, ja, kann man machen. Sollte, also ich, wie gesagt, ich finde es nicht richtig, ich finde es schwierig und ich bin froh, dass Berlin das nicht tut.
Irak auch nicht abgeschoben hier?
Habe ich noch nicht erlebt, nee. Also ich kann es für Berlin gar nicht sagen. Also ich habe das so, ich bin da tatsächlich ein bisschen kleinteilig auf meine kleine Unterkunft fokussiert. Aber ja, wie gesagt, also wenn, dann ist es tatsächlich eher Osteuropa.
Hm. Ansonsten, was hörst du so für Geschichten? Also das ist ja auch das, was gerade die sozialen Berufe ja immer dann noch ausmacht, mhm. dass man halt mit Menschen ja dann zu tun hat, mit Menschen redet. Mhm. Was ist dir so in den letzten anderthalb Jahren besonders in Erinnerung geblieben? So Geschichten von Geflüchteten.
Also ich glaube, die Sache, die mich am meisten getroffen hat oder so, die mir immer am meisten im Kopf geblieben ist, ist eine Frau aus einem afrikanischen Land, die hier gewohnt hat und die mir immer aufgefallen ist, dadurch, dass sie so unglaublich nett wirkte und freundlich und immer viel gelächelt hat und im Gespräch immer sehr offen war und witzig und wir ja miteinander rumgewitzelt haben und so. Und dann irgendwann ein Kollege sagte irgendwie, ja, und Susanne, findest du nicht, dass es so erstaunlich ist, dass ausgerechnet sie so fröhlich ist? Und dann sage ich, wieso? Ich habe sie nie gefragt. Also ich frage grundsätzlich nicht nach, sondern ich, wenn jemand mir was erzählen will, dann will er mir das erzählen, aber ich würde nie auf die Idee kommen zu fragen. So. Und sie sagte, ja, sie hat mir gerade erzählt, wie sie hergekommen ist. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir das erzählen? Und dann hat er mir das erzählt und gesagt, ja, also sie ist erst auf dem Landweg bis in die Türkei gekommen, hat dann mehrmals versucht, übers Meer zu kommen. Es hat nie geklappt, weil sie immer die türkische Polizei oder die Küstenwache oder wer auch immer sie jedenfalls daran gehindert hat. Irgendwann hat sie hat dann gearbeitet immer um den nächsten Fluchtversuch, weil die Schleuser immer Geld nehmen. Und selbst wenn der Fluchtversuch dann nicht klappt, dann ist das Geld trotzdem weg. Also musste sie immer wieder Geld verdienen und hat dann in irgendwelchen türkischen Fabriken gearbeitet und auf der Straße geschlafen. Und also alles schon nicht so wahnsinnig lustig. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so auf dem Weg klappt es nicht und ist dann wieder zurück und ist in Libyen gelandet und in einem dieser Lager gelandet. Und über diese Zeit sagt sie nur, das ist the bad time. Also sie sagt nichts weiter, was passiert ist, aber Fakt ist, dass sie schwanger war, als sie dann doch auf ein Boot gekommen ist. Und sie ist alleine hier, also es ist kein Mann, auch bei der Flucht war kein Mann dabei, deswegen, gut, den Teil, den kann man sich dann denken oder nicht. Und dann ist dieses Boot klassisch untergegangen. Es sind Leute dabei gestorben. Und sie ist aber von einem Boot aus dem Wasser geholt worden und sie war ohnmächtig zu dem Zeitpunkt und die haben gedacht, sie wäre tot und haben sie auf das Deck gelegt, neben die anderen, die sie tot geborgen haben und irgendwann ist sie aufgewacht auf diesem Schiff und lag zwischen lauter toten Menschen. Und ist dann irgendwann in Italien angekommen und von Italien dann hierher gekommen. So. Und hatte eine Eileiterschwangerschaft, also musste dann ins Krankenhaus und das musste operiert werden. Und sie hat dann lange gebraucht, bis sie sich auch körperlich wieder davon erholt hat. Und trotzdem war sie ein Mensch, wo ich dachte, wenn mir ein Bruchteil davon passieren würde, würde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens irgendwie weinend in der Ecke sitzen. Und ich habe gedacht, wie schafft man es, so durch sowas durchzugehen und so positiv zu sein und so fröhlich und dann, also das sind so Momente, die uns dann auch treffen, wenn diese Frau ist dann zum Beispiel wieder nach Italien abgeschoben worden, weil sie ja über Italien eingereist ist und deswegen nach Dublin wieder nach Italien musste. Und ich dachte, sie hatte gerade hier Deutschkurse angefangen und das sind so Momente, wo es mich dann echt packt, wo ich denke, was ist das für ein Mist insgesamt. Aber ja.
Sind immer diese also dieses Dublin-Verfahren, was ja auch dafür sorgt, dass halt dann der Mensch wieder nach Italien abgeschoben wird. Wie sieht es dann, also, oder kennst du da Fälle, wo dann auch dort die Menschen halt zumindest weiterhin wieder ihr Leben aufbauen konnten, oder?
Nee, also für uns verschwinden die Leute dann auch. Also sie sind dann, also oft würden wir gerne wissen, wie es weitergeht. Also wir hatten einen anderen Fall einer Frau aus dem Libanon, die mit 16 bei einem Bombenangriff ihr Bein verloren hat und seitdem immer schlechte Prothesen hatte und auch psychisch natürlich massiv angeschlagen war danach und dann mit war Ende 30 und war dann hier und nach langem Hin und Her hatte sie dann eine Prothese bekommen und wir hatten gerade organisiert, dass sie anfangen kann, so eine Laufschule zu machen, damit sie mit dieser Prothese laufen lernt und dann ist sie nach dem zweiten Mal plötzlich morgens abgeholt worden und nach Spanien zurückgebracht worden, weil sie über Spanien eingereist ist. Und sie dann mit dieser Prothese dahin geschafft worden ist, mit der sie nicht laufen kann. Und wir so dachten, warum ist es nicht möglich, da wenigstens mal irgendeine Form von Abwägung zu treffen, zu sagen, dass man nicht wenigstens, dass die Frau wenigstens lernt, auf diesen Dingern zu laufen, bevor man sie irgendwo wieder zurückverschafft nach irgendwo hin, wo sie auch keine Zukunft hat. Also wie soll das gehen alles? Und also das war, sind so Sachen, die einen dann echt ein bisschen sprachlos zurücklassen. Also ja.
Ich finde es sowieso immer noch sehr gruselig, dass man so in Deutschland wieder Leute abholt, so nachts. So abholt und dann in irgendein Lager kommen. So, das hat natürlich einfach historisch hier nochmal einen ganz unangenehmen Beigeschmack. Ja. Und weil es ja dazu halt auch noch Leute trifft, die nun wirklich mindestens genauso arm sind wie der ärmste Mensch in Deutschland oder eigentlich ja noch viel ärmer. Also diese Neiddebatten, die da mal geschwürt werden, wo es dann eigentlich nur um Falschen, um irgendwie wenige Euro geht. Ja. Und der eigentliche Reichtum, der sich in dem Land vermehrt, ja noch dann überhaupt nicht davon angetastet wird.
Ja, also das ist, was man natürlich einen dann auch irgendwie so moralisch, ethisch, wie auch immer, umtreibt, das ist genau dieser Gedanke mit diesen, was ich vorhin auch schon sagte, mit diesen Abschiebungen morgens, ja, so, wo man denkt, wie gesagt, da kann man mir dreimal erklären, dass das aus polizeitaktischen Gründen und wenn die Leute wissen, dass sie abgeholt, dass sie dann verschwinden und dass sie morgens in der Regel eben in ihren Betten liegen und schlafen, aber ich denke dann eben schon, ja, sie liegen in ihren Betten und schlafen, alleine das ist vom Gefühl. Also ich habe selber eine kleine Tochter und ich finde die Idee, dass mich morgens um 4, 5, 6 jemand aus dem Bett reißt und sagt, du hast jetzt eine Stunde Zeit, 20 Kilo deines Hab und Gut einzupacken und dein Kind zu packen und dann setzt man dich in ein Flugzeug und fliegt dich in ein Land, wo du unter Umständen dieses Kind noch nie war oder keine Erinnerung dran hat, die Sprache nicht richtig spricht und du geflüchtet bist. Also ja, also schwierig. Ja. Ja,
vor allem, es trifft ja auch dann halt die Leute, die wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt die Rechtshilfe dann auch so, dann also nicht ihre Rechte kennen und dann, also sind halt eben die klassischen Kleinen, die halt dann sich nicht wehren und die sind halt dann weg und dann hören wir nie wieder was von denen. Und jetzt beim BAMF-Skandal, muss ich ja auch noch in Anführung setzen, denn so wirklicher Skandal war es ja dann eigentlich doch nicht, fand ich auch eigentlich immer den viel größeren Skandal halt die Anzahl der falsch bearbeiteten Anträge. Ja. Also darüber hat bloß irgendwie keiner geredet. Das, Weise ja, Hans-Jürgen, Frank Weise, ich weiß es nicht, aber früher bei der Bundesagentur für Arbeit ja auch schon bekannt für seine Kompetenz, der dann das BAMF übernommen hat und dort diese Leitlinien halt so klar vorgegeben hat, dass, glaube ich, die Sachbearbeiter so 5, 6 Minuten Zeit hatten für einen Antrag, der einfach sehr viel Fachkenntnis, auch noch sehr fein, sehr viel Fingerspitzengefühl voraussetzt. Ja. Und wie viele, ich glaube 400.000 Anträge falsch bearbeitet, wo dann ein Widerspruch eingelegt wurde?
Also ich glaube insgesamt ist das Problem auch beim LAF, dass da eine Menge Leute arbeiten, die wirklich wollen und die gut sind und die ihren Job auch ernsthaft gut machen wollen, aber die chronisch unterbesetzt sind und die auch ja am Anfang mit befristeten Verträgen viel gearbeitet haben und wenn Leute gerade eingearbeitet waren, dann waren sie wieder weg und dass Leute von allen möglichen Institutionen abgezogen worden sind, um da sozusagen die Reihen zu füllen und Leute vom Ordnungsamt oder von sonst woher kommen, die vielleicht gar nicht mit der Materie irgendwie so und die nach bestimmten Kriterien vorgehen, die vielleicht eben, wie ich am Anfang ja auch sagte, nicht unbedingt die sind, die dann vielleicht so in der sozialen Arbeit, also das ist häufig, ist es ja so ein sich gegenüberstehende System aus. Die einen, als Sozialarbeiter haben wir einen anderen Auftrag und einen anderen Anspruch als die Verwaltungsleute vom LAF und die Polizei hat wieder einen anderen Auftrag. Also wir haben lange eben, wie gesagt, auch mit Polizisten über diese Abschreibung, also die waren hier und haben eine Präventionsveranstaltung gemacht für die Bewohner und im Anschluss sind sie hier geblieben und haben mit uns noch geredet und mit dem Team, weil ich fand das eben auch wichtig. Auch da ist es miteinander und nicht übereinander reden. Und ich kann meine politische Haltung dazu haben, zu diesem Thema Abschiebung, aber ich möchte trotzdem wissen, wie ist das für die? Und das war total spannend, auch fürs Team spannend. Auch für beide Seiten mal so einen Einblick zu kriegen, okay, wie fühlt es sich auch für die andere Seite an? Und das war wirklich wichtig. Also
ich kann mir vorstellen, dass ein Polizist den Job nicht gern macht. Also Abstimmung, glaube ich, kann nicht. Also wenn du jetzt nicht wirklich ein Menschenfeind bist und vielleicht Vollblut-Nazi, dann reißt du dich wahrscheinlich um diesen Job.
Ja.
Aber ich glaube, es ist einfach für jeden Menschen, der selber Familie hat, der weiß doch, was er da tut gerade oder was er den Menschen da seelisch anrichtet.
Ja, also ich glaube auch, viele werden dann sozusagen sich hinter so einer Art Haltung für sich zurückziehen und sagen, ja, aber nach rechtsstaatlichen Prinzipien, bla bla bla, ist jetzt alles ausgeschöpft, machen wir jetzt. Aber die Kollegen, die hier waren, haben auch gesagt, also ist jetzt nicht so, dass wir uns darum prügeln. Ja, also klar, ich glaube, wie immer, und also mein Ansatz überhaupt so, mein Lebensmotto ist irgendwie, die Arschlochquote ist bei allen immer gleich. Also Männer, Frauen, Araber, Nicht-Araber, Deutsche, egal. Also du hast immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die irgendwie Ausfälle sind, wie auch immer.
Die Erfahrung habe ich in der Gastronomie auch immer gemacht. So. Also du hast immer Arschlöcher dabei. Das ist so, wenn du Glück hast, unter 10%, wenn du Pech hast, ist es ein bisschen mehr, sind es mal 10%, über 10%.
Und die gibt es eben immer. Und ich glaube, die wirst du auch, also wie gesagt, und mit denen musst du einfach leben. Und ich hoffe immer, dass die restlichen, sagen wir mal positiv 85%, den Laden einigermaßen schaukeln. Ja? Und ich glaube, so ist es eben auch bei der Polizei. Also wir haben zum Beispiel einen ganz großartigen Kontaktbereichsbeamten, der hier, also ich weiß gar nicht, ob der offiziell so heißt, aber der ist unser zuständiger Polizist vom Abschnitt sozusagen. Der kommt regelmäßig hierher. Seit Anfang an haben wir ihn auch darum gebeten, dass er das tut, damit wir ihn sehen, er uns sieht und wir einfach im Vorfeld ganz schnell, wenn irgendwas komisch ist oder wir irgendein komisches Gefühl bei was haben oder er sagt, aus der Nachbarschaft kommt irgendwas, was ungut ist, also dass wir schnell reagieren können und schnell versuchen können, eine Lösung zu finden. Und ey, wirklich, das ist das ganze Geheimnis an der Geschichte. Immer viel schnell, früh miteinander reden.
Eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch einen Satz oder irgendwas, was du unbedingt noch ins Mikrofon meinen Hörern mitteilen möchtest?
Also eigentlich nur, dass ich finde, jeder, der sich irgendwie über das Thema Flüchtlinge oder Geflüchtete oder wie auch immer man jetzt dazu sagen möchte, macht, geht hin und guckt es euch an. Also wirklich, also klar, man kann viel drüber lesen und man kann viel drüber hören und im Fernsehen sehen, aber vor Ort gehen. Also ich glaube, die allermeisten Unterkünfte sind auch bereit zu zeigen und zu sagen, was man macht. Und das finde ich total wichtig. Also weil ich finde, also meine Haltung ist immer, jeder, der hier war und der es gesehen hat und der sich von uns hat was erklären lassen, der geht raus und erzählt keine Scheiße mehr, weil er einfach weiß, die Miele-Waschmaschine, die gehört nicht dem einzelnen Flüchtling, die gehört 450 Flüchtlingen.
Ja. So. Ja, auch generell, soweit man halt dann da ist, merkt man, das sind ja einfach nur Menschen.
Ja.
Und es ist dann völlig egal, ob die jetzt arabisch aussehen, ob die afrikanisch aussehen.
Ja, und es gibt nette Menschen und es gibt blöde Menschen und es gibt faule und es gibt schlaue und es gibt fleißige und es gibt irgendwie Halodris und es gibt Schlümpfe, die irgendwie nicht aus dem Pudding kommen und ihren Kram nicht kriegen. Und es gibt irgendwie total Schnellchecker, die sofort alles irgendwie im Griff haben und in rasender Geschwindigkeit Deutsch lernen in einer Qualität, wo ich denke, alter Schwede, ja, irgendwie. Und ja, die Mischung macht's und wir versuchen immer, alle gleich zu behandeln. Also sowohl das Team als auch die Security, als auch die Bewohner, immer alle gleich. Also so, und das ist, glaube ich, unser Rezept. Und das klappt.
Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. Dann noch tschüss an die Hörer.
Tschüss an die Hörer.
Sehr gut. Und bis bald. Ciao.